BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Ja, hallo und willkommen bei Power BI or Die. Und heute habe ich einen echten Killer zu Gast und das ist jetzt nur so teilweise im übertragenen Sinne gemeint, denn der Gregor, der hat auch schon mal für Geld Leuten auf Köpfe geschossen und inzwischen hat er aber mehr, ist er dazu übergegangen, die Measures in Power BI zu killen. Ja, nach dieser Einleitung kannst du dich erstmal selber vorstellen. Hallo Gregor.
Hi Arthur, hallo, danke, dass du mich heute zu dir genommen hast. Das mit dem Leute abknallen, das ist schon lange aus, zu meinen Counter-Strike-Source-Zeiten noch, aber das habe ich ein paar Jahre gemacht, war eine spannende Erfahrung, aber dann irgendwann dachte ich mir dann, okay, ich kann das nicht auf ewig machen.
Ja gut, du hast ja wirklich ziemlich Geld damit verdient, ne?
Damals ja, schon. Also klar, also wir waren halt irgendwie Schüler, Studenten damals, das war schon ein bisschen was, also da hat man vielleicht so, ja, bis zu 1000 Euro im Monat bekommen, was eigentlich wirklich viel Geld war damals oder mehr als man von den Eltern bekommen hat, sage ich mal. Aber ich bin dann ja ins Ausland gegangen und das war dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich lasse das. Ich glaube, ich war damals 22, als ich aufgehört habe, also ich habe das vielleicht 4 Jahre oder so quasi professionell gemacht. Und dann war aber Schluss, weil ich dachte, ich möchte in meinem Leben noch was anderes machen.
Ja, und dann bist du bei Power BI gelandet und der Measure Killer.
Ja, genau. Also das war dann zeitlang in den USA. Und dann irgendwie so in der Beratung im IT-Bereich angefangen, das, was mich natürlich immer schon interessiert hat. Und dann irgendwie ist mir so das Power BI als Tool irgendwie empfohlen worden, ich soll mir das mal anschauen. Das war relativ am Anfang, also das war so, ja, weiß nicht, im ersten Jahr noch, als es rausgekommen ist. Da konnte das Ding auch noch nicht so viel, ja. Ich habe mich da auch teilweise noch, ja, das war einfach noch nicht gut, ja. Ja, in den letzten Jahren habe ich dann eben meine eigene Firma auch gemacht und vor 2,5 Jahren haben wir den Measure Killer gestartet aus einem Kundenprojekt raus. Das war ein Kunde, wo einige Sachen ein bisschen, ja, so nicht ganz clean waren. Also da sind einfach viele Sachen zusammengewürfelt worden. Ich musste vorstellen, da war ein Dataset und das war im Online, also Online-Shop oder ein Teil von der Firma, was quasi der Online-Shop widerspiegelt und dieses Dataset, da haben alle möglichen Leute drauf Sachen gebaut und vor allem Measures. Haben dann, der Typ hat dann Measures gebaut, wer anders auch noch und so weiter. Und die Chefin von der Abteilung hat irgendwann gesagt, hey, das geht so nicht. Ja, wir machen einfach alle irgendwas, die Measures heißen alle irgendwie und es versteht eigentlich keiner mehr, was jetzt was ist und was jetzt die echten sind und was die unsere KPIs widerspiegelt und so weiter. Und dann war eigentlich unsere Aufgabe, ich war da als Externer quasi dabei, bei dem Projekt, ja, so mal aufzuräumen und die Sachen, die jetzt wirklich verwendet werden, anzusehen, alles andere rauszuwerfen. Und aus dieser Challenge raus, es gab damals auch ein paar Tools am Markt, die das im Ansatz konnten, aber da gab es gewisse Probleme. Wir hatten Umlaute in den Measure-Bezeichnungen, wir hatten da Sachen und das hat dann alles nicht funktioniert. Und dann hat ein Kollege von mir so ein bisschen herumexperimentiert in Python, weil der in Python ganz gut ist, und gesagt, hey, ja, vielleicht er wird das mal versuchen. Ich habe gesagt, ja, okay, schau dir das mal an. Vielleicht kommst du da irgendwie auf was rauf. Und dann haben wir eigentlich das so mal versucht zu verwenden und ein bisschen geschaut, was das jetzt wirklich bringt. Aber wir haben dann relativ schnell, so nach einem Monat schon eigentlich, was gehabt, was fast besser war als die Sachen, die damals existiert haben für dieses Problem. Und dann dachte ich mir, hey, okay, das hat Potenzial, oder das kann was. Und ja, und jetzt, 2,5 Jahre später, haben wir ein professionelles Tool, haben viele Kunden auch, die schon dafür zahlen, Enterprise Features und so weiter. Ja.
Genau, also das, wovon wir jetzt sprechen, das, was das eben sehr gut kann, das ist das Tool Measure Killer. Also wer das jetzt noch nicht kennt und das hört, das könnt ihr gerne einfach mal bei Bronner BI herunterladen. So bin ich auch dazu gekommen. Also es wird hier in dieser Folge ja auch viel um das Tool gehen, aber ich kriege kein Geld von dir, Gregor. Ich bin selber auch überzeugter Nutzer einfach und das hat mir auch geholfen. Ihr könnt bereits mit der kostenlosen Version ziemlich viel machen. Also mir hat es auch wirklich in Projekten geholfen. Eben genau, wenn es darum ging, irgendwie historisch gewachsene Reports mal durchzublicken und semantische Modelle und dann eben die Measures zu bereinigen und auch manchmal Measure-Zusammenhänge zu bereinigen und dann eben Performance zu optimieren, aber auch Wartbarkeit und Übersichtlichkeit sicherzustellen. Ja, das war dann der Measure Killer. So war eben mein Erstkontakt dazu. Und ja, das war ja am Anfang auch so ziemlich ja Single-Purpose-Werkzeug, also ne, semantisches Modell abscannen, Measures identifizieren, Measures killen. Das konnte es damals auch ziemlich gut, auch recht schnell konnte es auch Spalten killen. Und dann hat es sich ja irgendwie weiterentwickelt. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, was das heute jetzt alles kann inzwischen?
Ja, das ist jetzt schon relativ viel, aber ich versuche es mal recht kurz und einfach. Also die erste Challenge war wir für uns wirklich einfach die Measures zu finden und dann die eben nicht benutzt sind. Ja, das ist auch nicht so hundertprozentig einfach, weil wir durchsuchen ja nicht nur, weiß nicht, ob das jetzt, ob du deine Measure baust auf einer Spalte, sondern auch natürlich die Relationships, die Beziehungen im Modell, aber auch die Visuals, die Filter, Conditional Formatting. Diese Sachen sind viel, viel komplexer, als einfach nur zu schauen, ob die Measure in der Spalte verwendet wird oder in der Calculated Column, was jetzt man nicht machen sollte, oder? Aber passiert dann auch.
Idealerweise nicht, aber ihr habt das dann wirklich per Reverse Engineering gemacht. Das war ja noch alles vor Tindle und bevor es eine API für alles gab, sondern da habt ihr in einem riesen, einer riesen JSON dann das Ganze quasi durchgepasst.
Das machen wir auch heute noch. Also das Tindle ist ja wirklich nur fürs Modell da. Das Report Layout, das ist ja eigentlich das, was wir quasi geschafft haben, ziemlich genau. Es ist nicht hundertprozentig bis heute nicht. Das ist einfach, weil es unendlich viele Kombinationen gibt, wo irgendwas passieren kann. Aber wir haben, das Tool ist hunderttausende Male verwendet worden. Wir haben viel Feedback bekommen. Ich würde sagen, ich sage immer so, eins von 1.000 Mal geht doch noch was schief, aber sonst passt alles. Aber das ist das, was wir auch heute noch parsen und wo wir eben dann rausfinden, wo genau das verwendet wird, auch wenn du es nur irgendwo als Conditional Formatting nimmst, was sehr schwierig ist zu verwenden, zu finden. Ja.
Also ich habe es ja selber oft genutzt. Ich habe ja auch manchmal so Sachen gemeldet, die mir aufgefallen sind, wenn es zum Beispiel irgendwie als verwendet markiert war, weil es im M-Code irgendwie die ganze Tabelle verwendet wurde, aber gar nicht die Spalte. Und das war auch, Zusammenarbeit war auch klasse, dass das eben schnell identifiziert wurde. Und so schnell habe ich das selten bei größeren Tool-Anbietern gesehen, wie Sachen gefixt werden. Und es war halt auch einfach zu benutzen. So habe ich dann Vertrauen dazu gewonnen und konnte halt die Measures entfernen. Es gibt ja auch sogar rückgängig wiederherstellen. Und ich hatte da jetzt nie so mit Probleme. Wir sehen ja auch dann, welche Measures von anderen Measures abhängig sind. Und wenn ich die einen lösche, dann sind die anderen quasi wieder unbenutzt. Mich hat immer so dieses Schlanke so daran begeistert.
Da muss ich kurz dazwischen und zwar mit Werbung. Also kommt bei uns in die Abo-Falle. Wir bieten mittlerweile Consulting-Abos an. Das ist viel besser als sage ich mal, kurze kleine Projekte abzuschließen. Es macht viel mehr Sinn, kontinuierliche Betreuung zu haben. Ich sage mal immer so, 10 Stunden, 3.200 Euro. Alle Infos findet ihr bei biordie.com. Viel Spaß beim Entdecken. Guck mal, ob das was für euch ist. Freue mich auf Feedback. Bis dann. Ciao.
Ja, also das ist auch der Haupt-Use-Case, oder? Also du hast einen Bericht, du lässt das Tool drüber laufen und es sagt dir, welchen Teil vom Modell, sprich alle Spalten, wenn du kalkulierte Spalten hast, die natürlich auch und auch die Measures, was brauchst du eigentlich nicht? Und das Grundproblem ist ja, dass wir ein Best Practice haben in der Community, nur das reinzuladen, was wir auch wirklich brauchen und nicht einfach alles zu laden und dann, ja, dann ist es schon zu spät, oder? Weil du weißt ja nicht mehr, was du wo verwendest. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, was das Tool lösen kann.
Ja, und zwar auch schon, also es wird ja auch M-Code erstellt, zum Beispiel für Power Query, um Spalten auch auszublenden. Das geht dann eben nicht automatisch wie bei Measures aus dem Tool heraus, weil das ist ja quasi ein anderer Layer, aber auch da Copy-Paste vom M-Code habe ich schon ganz oft verwendet, immer gute Erfahrungen mitgemacht.
Genau, so können wir eben diese Power Query Spalten rausnehmen. Das ist auch ein sehr sicherer Weg, weil du dann den Schritt, den wir hinzufügen, immer wieder abändern kannst oder einfach ganz rausnehmen kannst und dann hast du die Spalten wieder mit drin. Es ist einfach so, dass wir die Spalten aus Power BI Desktop gar nicht löschen können. Das heißt, das ist einfach nicht supported, das geht nicht. Das heißt, das geht jetzt nur mit PBIP. Da gibt es eine Möglichkeit und da haben wir auch eine Funktion gebaut, die sich One-Click-Optimization nennt, dass du quasi mit einem Klick alles, was unbenutzt ist, rausnehmen kannst. Da erstellt er dir ein neues PBIP-File und dort ist eben alles dann schon clean. Also da hat er alles rausgenommen.
Oh, das habe ich noch gar nicht getestet. Ist das in der Free-Version verfügbar oder ist das dann Enterprise?
Nein, das haben wir in allen Versionen. Das ist aber noch, ja, ich sag mal, das ist vielleicht 2-3 Monate alt, also noch relativ neu, ist auch noch im Preview. Wir haben da nicht so viel Feedback bekommen.
Gut, PBIP ist, cool. Ist ja auch noch selber neu. Deswegen, und das kommt ja erst so richtig. Ich werde es auf jeden Fall testen und Feedback geben. Und hoffentlich auch viele, die das gerade hören.
Genau, aber eben das Grundproblem ist halt dieses Best Practice, nur das zu laden, was wir brauchen. Und dann in der Realität geht das aber nicht. Also keiner weiß ganz genau, was er jetzt eigentlich verwendet. Deswegen brauchst du ein Tool wie ein Measure Killer, dass du einfach, du kannst jetzt frei mal die Sachen reinladen, die du denkst, du wirst sie brauchen. Und dann, wenn du mit dem Bericht fertig bist, bevor du das hochlädst, dann lässt du das Tool drüber laufen, schmeißt du alles raus und dann hast du quasi ein performantes, schnelles Modell. Und wenn du es dann im Power BI Service aktualisierst, musst du nicht immer alle Spalten importieren, die du eh nicht brauchst, sondern nur die, die du derzeit verwendest. Das ist so die Idee.
Ja, und das ist auch wirklich wertvoll, denn wenn jeder, der sich mal mit Stakeholdern unterhält, nach dem Motto, welche Spalten brauchst du denn? Wir werden fast immer die Antwort bekommen, ja, nehmen wir mal alle mit und das könnten wir auch noch und diese ID noch könnte ich ja benötigen. Und jetzt haben wir wirklich faktenbasiert den Output dann. Ja, folgendes ist nicht benutzt. Also kann das ja weg. Also quasi das umgedreht und nicht vorher erst irgendwie Diskussionen zu führen, die sowieso sehr abstrakt sind, sondern ganz konkret anhand der Nutzung dann eben das Datenmodell zu optimieren.
Und es ist auch bezüglich Optimierung, denke ich, ist es auch so die einfachste Optimierung. Weil Optimierung ist ein sehr komplexes Thema. Du musst viel über das Modell wissen. Du musst über das Business was wissen, was die genau wollen, wie das alles funktionieren soll. Du musst dich in DAX, in M, überall sehr gut auskennen, vielleicht auch in der Datenquelle, damit du überhaupt was optimieren kannst. Und im Measure Killer ist es eigentlich ganz einfach. Du optimierst, indem du das rausschmeißt, was du nicht brauchst. Und das kann eigentlich jeder machen. Das ist die billigste Optimierung meiner Meinung nach. Deswegen denke ich, ist es das Erste, was man machen sollte, weil alles andere ist dauert länger und ist viel komplexer.
Ja, also bei mir gibt's auch, wenn ich hier wirklich Optimierungen biete ich ja eben auch als eigene Dienstleistung an. Und das, was ich ja bei allen empfehle, also ich mache es auch selbst, aber das empfehle ich auch, weil das können eigentlich alle, die auch selber semantische Modelle erstellen, Measure Killer durchlaufen lassen und dann eben DAX Studio, Vertiback Analyzer für unsichtbare Datumstabellen und irgendwie End-to-End-Beziehungen und so weiter. Also die Datenmodellschiene habe ich bisher eher das DAX Studio benutzt und Tabular Editor mit dem Best Practice Analyzer ist auch einfach nutzbar. Finde einige Best Practices, dort kann man schon hinterfragen, ob es nicht ein bisschen weltfremd ist oder also manches geht da ja auch draus auszuführen, aber nicht alles. Deswegen, da finde ich manchmal das Regelwerk ein bisschen zu umfassend, so dass es dann eben doch nicht gelesen wird. Deswegen Governance ist ja dann gut, wenn es auf den Punkt ist. Und ein Measure Killer ist eben ganz klar Reduktion von der Größe vom Datenmodell und da wird ja auch direkt mit ausgegeben, wie viel Speicher verbraucht denn jetzt genau diese Spalte, die wir nicht nutzen.
Genau. Ja.
Das ist nämlich so die Baseline von allem.
Das mit den Local Date Tables und Many-to-Many Relationships, das haben wir auch mit drin. Das ist jetzt aber kein Fokus eigentlich drauf. Und diese Best Practices haben wir seit ein, zwei Monaten mit drin, wo wir auch so eine Score mitgeben. Das ist vielleicht das, was wir anders machen als andere Tools. Wir sagen dir auch quasi summa summarum, alle Best Practices, die du jetzt nicht erfüllst, entweder du bist ein Power BI Pro oder ein Power BI Criminal, so ist quasi das Ranking. Und man kann auch selbst entscheiden, welche Best Practices man mit einfließen lässt, weil wie du schon richtig sagst, manche sind einfach Blödsinn. Also oder ich finde das nicht irgendwie aussagekräftig.
Das ja, so generisch, zu kompliziertes M, ja. Was genau, da würde ich mir manchmal mehr Details wünschen oder eben ja Formatierungen bis ins Letzte. Gut, ist schön, aber vielleicht auch nicht Prio 1. Also ich habe da auch sehr positiv wahrgenommen, dass im Measure Killer dann diese Beziehungen und eben unsichtbare Datumstabellen dann irgendwann auch drin waren. Deswegen, ob es jetzt vielleicht einen Vertiback Analyzer komplett ersetzen wird, weiß ich nicht. Irgendwie war das Vertiback Analyzer so von der Usability so Gewohnheit schon fast. Aber es ist natürlich toll, auch jemandem sagen zu können, Measure Killer ist jetzt so das Rundum-Tool für Optimierung. Und da hat es sich ja irgendwie hinentwickelt.
Naja, also ich benutze auch DAX Studio. Ich benutze auch Tabular Editor. Also ich finde, alle Tools haben eine Berechtigung und wir wollen jetzt auch nicht irgendwie alle Features von anderen Tools irgendwie mit einbauen. Also wir haben halt einfach einen gewissen Fokus und das ist quasi die Linie, die wir verfolgen. Und jetzt haben wir halt diese Standard-Features erwähnt, aber was für uns zum Beispiel dann auch sehr wichtig war, ist, dass wir das auch schaffen, eben nicht nur einen Bericht, der an einem Dataset hängt, zu analysieren, sondern auch diese Shared Models. Dass wir quasi dann auch, wenn du drei Reports mit Live Connection oder an einem Modell hast, dass wir das dann auch analysieren können. Weil das war eigentlich unerhört damals, dass das überhaupt möglich ist und dass das irgendwer kann. Das war für uns, ich glaube, wir haben das vor eineinhalb Jahren das erste Mal so released. Das war für uns so, wow, okay, jetzt haben wir wirklich mal was geschaffen, was vorher einfach noch nicht da war.
Ja, das war jetzt dann der Weg des Measure Killers, wirklich von diesem nur Measures killen in einem Semantikmodell, dann hin zu so einem, ja, würde ich mal sagen, so Enterprise Monitoring und Optimierungswerkzeug, was das ja heute irgendwie ist. Und das erste war ja, glaube ich, eben dieses, wir nehmen halt ein zentrales Semantikmodell, was mehrere Reports dann versorgt. Und wenn nur in einem irgendwo in einem Filter ein Measure benutzt wird, dann wird es benutzt. Weil es wäre ja sonst fahrlässig, wenn wir nur anhand von einem Report so ein Semantikmodell scannen. Und dann seid ihr noch weitergegangen und habt das so als kompletten Tenant-Scan und noch mehr da umgesetzt.
Ja, genau. Also ich glaube, als nächstes hatten wir dann die Paginated Reports mit reingenommen, weil da gab es dann auch viele, die eben die nochmal ans Modell drangehängt haben und vielleicht waren dann manche Sachen nur dort verwendet. Dann haben wir noch Analyze in Excel. Und dann war das eigentlich so ziemlich abgeschlossen. Wir haben jetzt noch auch Funktionen, dass du eben die Excel-Users findest. Das ist vielleicht auch ganz spannend. Wer hat, weil die Excel-Files, die sind ja in der Regel nicht im Power BI Service, sondern auf irgendwem sein Computer. Da haben wir dann die Activity Logs angezapft und eine eigene Funktion gebaut, dass du eben dann siehst, wer macht denn Analyze in Excel auf irgendwelchen Modellen und dass du dann eben mit den Leuten, ja, du schickst ihnen dann eine Mail und sagst, hey, gib mir das Excel-File, ich gebe das mit in die Analyse rein und dadurch kann ich sicherstellen, dass dein Excel-File dann nicht zusammenbricht. Und wenn du mir nicht antwortest, nach 4 Wochen, optimieren wir es trotzdem. Ja, und dann hast du vielleicht Pech.
Ja, aber das ist zur lebensnahe Impact-Analyse, weil das ist sonst schon, wer das mal gemacht hat, eine ziemlich harte Arbeit, quasi die Lineage dann so abzuscannen, zu gucken, wer hat das wie benutzt und die Leute zu informieren, wenn ich irgendwas ändere. Also auch da ist es schon eine wesentliche Erleichterung.
Jo, hallo zusammen, da muss ich einmal schnell dazwischen und zwar mit Werbung. Und zwar für den 13.03.2025 in Köln in der Wohngemeinschaft das Power BI Event des Jahres, 100% Community. Was erwartet euch? Ein grandioses Speaker-Line-up. Dann genug Zeit zum Netzwerken. Und reicht das alles noch nicht? Ja, wir haben auch noch eine Comic- und Gaming-Area für euch vorbereitet. Wenn das nichts ist, checkt es aus auf der Seite. Wir machen abends natürlich auch noch eine kleine Party. Ich bin da, ich freue mich auf euch. 13.03. Köln in der Wohngemeinschaft, Power BI. Bis dann, ciao.
No, das ist aber dann Teil von diesem Enterprise-Modell, oder? Das nochmal einzuordnen.
Also alles, was du lokal machst, im Power BI Desktop, das ist quasi Teil von der Gratis-Version. Aber sobald es im Power BI Service geht, du verbindest dich da drauf, du wählst ein Modell im Service aus, er findet alle Berichte, die da dranhängen, Excel und so weiter. Das ist eben dann Teil von der Bezahlversion, weil irgendwann haben wir halt uns gedacht, okay, wir haben da jetzt schon, ja, so vielleicht 1000 Stunden investiert, was auch ganz okay ist, aber dass wir das auf Dauer 2-3 Leute, die da Vollzeit fast dran arbeiten, das können wir nur finanzieren, indem wir auch mal ja schauen, ob jemand dafür zahlen wird.
Ja klar, und das ist jetzt eben wirklich so ein Enterprise-Monitoring-Werkzeug. Wenn man das aber in der Skalierung nutzt, da müsste ich jetzt selber dann zum Beispiel auch Admin sein, oder? Wenn du jetzt sagst, Activity-Logs zapft ihr dann direkt an.
Ja, genau. Also für die Activity, aktuell holen wir uns von den Activity Logs die, wie viele Berichte, wie oft aufgemacht werden, einfach die Views quasi. Das fließt noch in unseren Tenant Scan mit ein, über den wir nachher sicher noch sprechen können. Und eben diese Excel, wer Excel macht, wer Excel-Analysen auf Power BI-Modell macht. Das sind Admin-Only-Features. Und unser Tenant Scan, das ist das, wo wir einfach, ja, du machst das Ding auf, du musst Admin sein und dann siehst du einfach mal. Also ich sehe das immer wieder bei Demos oder auch wenn ich mal sehe, wie Kunden das verwenden. Oh, ich hab doch so viele Modelle. Oh, wir haben so viele Reports. Wo sind die denn? So viele Workspaces. Es weiß eigentlich keiner, was er hat. Sogar diese ganz einfachen Sachen, was ja so ganz basic Features sind, das ist schon extrem interessant für manche, weil sie einfach das gar nicht wissen.
Ja, das und also es macht es ja auch so interessant, wie das funktioniert. Und ich gucke ja auch, wie gesagt, die Lineage von einzelnen Measures, das gab es zwar davor auch schon im Tabular Editor, aber fand ich noch mal intuitiver im Measure Killer. Tabular Editor ist ein ganz tolles Tool für viele Sachen, auch weiterhin. Okay. Naja, aber eben aus dieser Sicht, da habe ich den Measure Killer echt auch nochmal zu schätzen gelernt, auch wenn das native Power BI ja schon immer mehr nachzieht, auch eben diese mit den Infofunktionen dann auch selber etwas zu liefern, was vorher irgendwie nur über die API oder über irgendwie so Seiten-Datenbank-Abfragen möglich war, kommt ja auch immer mehr ins Frontend. Ihr wart da halt etwas früher und habt da ein fertiges Tool dazu.
Ja,
genau, aber lass uns da doch tatsächlich, oder genau.
Ja.
Also lass uns da noch ein bisschen doch über quasi, hast du ja vorhin erwähnt, mit dem Tenant-Scan und so kurzen Überblick. Natürlich musst du jetzt nicht in die einzelnen technischen Details dann gehen auf der Tonspur, aber eben was ihr eigentlich, also ich habe verstanden, auf jeden Fall die Modelle an sich quasi komplett den Code im Grunde per Reverse Engineering wegen dem Report-Layer. Aber was verwendet ihr denn sonst? Es ist doch sehr umfassend und als jemand, der ja selber auch schon Monitoring-Lösungen individuell gebaut hat, weiß ich ja auch, dass nicht alles so immer überall drin ist und auch gerade was Zugänge angeht, schwierig und hat ja bei euch ja doch funktioniert. Also würde mich einfach interessieren, was ihr da so verwendet und voraussetzt.
Damit man das Ganze laufen lassen kann, meinst du?
Ja, ja.
Ja, also die Adminrechte sind halt das ultimative Tool. Ja, da kannst du zum Beispiel ja auch Sachen finden, die jemand in seinem Personal Workspace hat oder die in irgendeinem Workspace in der großen Firma sind, wo du gar nicht wusstest, dass das ein Workspace ist und das den irgendwo gibt. Und da hat dann irgendwer auf dein Modell irgendwas gebaut. Das ist natürlich das, wo du sicherstellen kannst, dass du alles findest. Aber die meisten Leute haben keine Adminrechte. Admins sind ein paar Leute in den meisten Unternehmen. Auch in den großen sind das meistens nur 2-3 Leute. Das heißt, wir haben auch eben diese Nicht-Admin-Features und da muss ich dann halt auf gewisse Workspaces berechtigt sein und dann suchen wir halt die nach Berichten und so weiter ab, aber das funktioniert dann im Endeffekt genauso. Ich kann halt dann nicht hundertprozentig sicherstellen, dass noch irgendwo was anderes gibt, was ich jetzt vielleicht nicht gefunden habe. Also da gehen wir jetzt auch, also wir haben zuerst die Admin-Sachen gebaut, aber jetzt bauen wir dann auch immer mehr eigentlich für die Entwickler. Also ein Entwickler kann dann auch einfach sein Shared-Modell aufräumen und analysieren. Da braucht er keine Admin-Rechte, da braucht er sogar nur Contributor im Workspace. Ja,
ja, das ist schon ziemlich cool und auch praxisnah, weil ich habe den Measure Killer auch so kennengelernt als sehr, ja, einfach zu nutzendes Werkzeug für Key-User letztendlich.
Genau. Ja, und diesen Tenant-Scan, das war halt am Anfang, vor allem, wir haben das auch so für größere Unternehmen gebaut, die vielleicht tausende Workspaces und 10.000 Berichte und Modelle haben. Da geht es auch dann viel um Geschwindigkeit. Da musst du dann auch die Admin, die Scanner-APIs verwenden, sonst wirst du da alt, wie der Österreicher sagt. Aber was wir jetzt gerade dabei sind, und das kommt schon in der nächsten Version, also wir in Version 2.5, die noch vor Weihnachten released wird, haben wir dann auch einen Tenant-Scan für Entwickler. Also da brauchst du keine Adminrechte, sondern du kannst dann alles scannen, wo du halt Zugriff hast. Und das sind dann vielleicht diese 5-6 Workspaces, aber du kriegst dann trotzdem eine schöne Liste von allen Modellen. Du siehst, wie groß die sind, du siehst die Refresh-History, du siehst eigentlich fast alles, wie wir es jetzt in dem Admin-Tab haben, so sehen es dann auch die Entwickler halt nur das, worauf sie Zugriff haben. Und da sind wir gerade dabei, das fertig zu bauen.
Ja, deswegen lohnt es sich auch, ja, euch zu folgen und zu verfolgen, was da alles kommt. Also wirklich sehr viel Dynamik in diesem Tool. Und damit hast du ja eigentlich schon so das Ende so ein bisschen vorweggenommen nach dem Motto, hätte ich jetzt sowieso gefragt, was erwartet uns vielleicht als Nächstes so aus eurer Richtung, in welche Richtung wollt ihr gehen, gerade jetzt im Hinblick vielleicht auf CI/CD, was immer mehr ja Einzug erhält in Fabric oder generell Fabric-Artefakte irgendwie noch mehr zu integrieren oder vielleicht einen ganz anderen Measure Killer draufzusetzen. Das ist jetzt alles von mir einfach nur so gesprudelt. Mhm. Was da wirklich kommt, kannst du vielleicht ein bisschen anteasern, falls du möchtest.
Klar, also Fabric kommt immer mehr. Also wir haben schon eigentlich alle Fabric-Artefakte, bis auf, ich glaube, die Reflex-Items, also diesen Data Activator, den haben wir zum Teil jetzt noch nicht drin gehabt. Und ich glaube, den SQL Endpoint, den haben wir jetzt auch noch nicht als eigenes Artefakt gehabt, das kommt aber auch noch. Ja, und wir wollen dann vielleicht auch neue Tabs in dem Tenant-Scan oder in dieser Meta-Analyse machen für Notebooks, für solche Sachen, die sehr viel verwendet werden und wo es halt auch jetzt noch nicht so einen guten Überblick von allem gibt. Das ist so aktuell die Roadmap. CI/CD haben wir haben eine Zeit lang Richtung API gearbeitet, dass Measure Killer quasi eine eigene API wird, die du im Deployment Cycle dann irgendwie integrieren kannst. Das war aber sehr komplex und umständlich und das haben wir jetzt eigentlich erstmal auf Eis gelegt. Ja, also das erstmal sieht es nicht danach aus, als ob das kommen wird.
Okay, aber das heißt, ihr nutzt auch jetzt nicht die, holt euch den Code nicht von woanders, sondern ihr könnt ja schon heute scannen im Grunde und habt ja auch so eure Infos über alles, was da so im Tenant liegt.
Genau.
Aber es bleibt weiterhin die Drehscheibe und jetzt nicht ein Service.
Erstmal nicht, nein. Und unser Fokus ist halt wirklich auf den der Fabric Tenant ist ja jetzt, also früher war es der Power BI Tenant, jetzt ist er der Fabric Tenant. Und dadurch alles, was da drinnen ist, das ist so quasi das Scope von dem Ganzen, was wir beleuchten möchten. Und unser Zugang oder unser Ziel ist halt, dass wir die Sachen machen, die sonst sehr, sehr schwierig gehen. Also wir wollen die Sachen, die sonst keiner kann, die wollen wir irgendwie versuchen umzusetzen. Zum Beispiel, dass du eben Custom Visuals auf dem ganzen Tenant finden kannst, wo die verwendet werden, ob sie certified sind oder nicht. Das hat keiner, das haben halt wir dann zum Beispiel irgendwann mal gebaut.
Ja, okay, auch das super spannend. Also schon einiges an Use Cases, die wir heute so gehört haben. Also zum einen wirklich für Entwickler einfach das Aufräumen von semantischen Modellen, egal ob es jetzt ein einzelnes ist oder ein semantisches Modell, was geteilt ist, verschiedene Reports versorgt, eben über das Thema alles, was mit Performance-Optimierung zu tun hat, einfach mal so Scans laufen zu lassen und auch teilweise schon direkt daraus zu optimieren, bis hin eben zur Richtung Tenant-Scan und Admin, was dann eben sehr viele Schnittmengen auch mit Monitoring hat. Also vielseitig und ja, ich lobe das deshalb, weil ich es auch selber gerne nutze. Von daher würde ich sagen, wir kommen langsam zum Ende und wie das so gute alte Tradition ist, lieber Gregor, du kannst jetzt nochmal alles sagen, was du möchtest. Ich meine, das ein bisschen Werbung habe ich schon gemacht. Du kannst gerne noch mehr Werbung machen. Du kannst irgendwas ankündigen. Du kannst auch Events ankündigen. Wir haben uns ja bei der Data Conference Switzerland auch das erste Mal auch persönlich getroffen. Ja, du kannst jetzt alles Mögliche noch erwähnen, was so ansteht.
Nein, also ich habe eh schon ein bisschen was erzählt, was jetzt noch kommt. Und sonst, wir freuen uns über Feedback. Also wir haben eine eigene Seite auf unserer Website, wo man eben Feedback geben kann, auch Bugs melden kann. Wir freuen uns immer darüber, wenn Leute uns mitteilen, was nicht funktioniert. Und deswegen würde ich einfach sagen, probiert es mal aus. Die Gratis-Version ist sehr, sehr mächtig. Kann man wirklich viel machen. Und wir freuen uns auf neue User und zusätzliches Feedback. Danke.
Ja, danke dir, dass du da warst und ich kann dem nur zustimmen. Gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu nutzen.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.